Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute per Telefon zugeschaltet ist Frau Claudine Villemot-Kinzel. Claudine, bist du mit in der Leitung?
Ich bin da, Tom. Guten Abend.
Hallo Claudine. Herzlichen Dank.
Ja, ich bin da.
Herzlichen Dank, dass du dich aus München zugeschaltet hast. Wir hatten ja gestern noch das Glück, ich hatte das Glück, mit dir in einem Münchner Biergarten uns noch auszutauschen und auch über die heutige Sendung noch auszutauschen. Jetzt können wir das Gespräch von gestern in München per Telefon und per Radio Enlighten Next fortführen. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, du bist eine der Mitbegründerin des Center for Human Emergence, das nicht nur in Deutschland existiert, sondern in vielen Ländern der Welt, das auch die Arbeit von Dr. Don Beck, Entschuldigung, repräsentiert. Dr. Don Beck, der bekannt ist als einer der großen Vertreter von Spiral Dynamics, einer Methode und einer wissenschaftlichen Untersuchungsmethode, die die Bewusstseinsentwicklung von Kulturen und von intersubjektiven Zusammenhängen präzise darstellt. Wir alle haben in den letzten Jahren sehr viel von Spiral Dynamics gelernt. Spiral Dynamics hat sich in den Jahren auch weiterentwickelt und ihr habt eben unter anderem auch hier von München aus dieses Center for Human Emergence aufgebaut und entwickelt die Kulturarbeit von Spiral Dynamics und von einer mimetischen Untersuchung, wenn ich das so sagen darf, die wirklich verstehen möchte, wie menschliche Wertentwicklung, wie menschliche Bewusstseinsentwicklung im großen Maßstab aussieht. Ist das so halbwegs eine korrekte Darstellung der Arbeit, die ihr macht?
Ja, wunderbar. Danke, Tom.
Herzlichen Dank, dass du die Zeit dafür nimmst, heute mit uns über Deutschland hier nachzudenken und einfach eure Expertise hier mit reinbringt, wie sich die kulturelle Landschaft, die Bewusstseinslandschaft oder wie das eben auch in der Sprache von Spiral Dynamics heißt, die mimetische Landschaft, also die verschiedenen Memes, Werte, Orientierungen, wie sich das verschiebt. Und ich habe in der Einleitung ja kurz gesagt, dass mit der europäischen Krise, aber auch mit Phänomenen, dass die Ökologisierung des Mainstream in Deutschland ein sehr sichtbares Phänomen geworden ist, dass hier wirklich etwas in Bewegung gekommen ist in der kulturellen Landschaft. Würdet ihr das einmal so bestätigen und wie seht ihr das?
Ja. Gott sei Dank, denke ich, gibt es eine Entwicklung und Weiterentwicklung gerade in Deutschland. In meiner Beobachtung, gerade als Ausländerin, sozusagen als Französin, die seit 84 in Deutschland lebt, gibt es eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung. Aber eine Frage, bevor wir fortfahren, ich bin mir nicht so sicher, inwiefern unsere Zuhörer die verschiedenen Wertesysteme kennen, weil ich mich natürlich gerne darauf beziehen würde für unser Gespräch. Ich mache es Sinn, kurz vielleicht die zu beschreiben, damit ich nachher etwas präziser darauf zurückkommen kann? Oder können wir davon ausgehen, dass die SDI-Sprache durchwegs verstanden wird?
Ich hätte die SDI-Sprache so jetzt mit dem Gespräch mit reingebracht, aber du kannst gerne ein paar Worte einfach vorweg sagen, um wirklich auch darzustellen, durch welche Brille du schaust.
Ja, genau. Also Graves hatte oder hat immer noch 8 Systeme, Biopsychosysteme, soziale Systeme beschrieben und dann Beck hat später Farben dazu gegeben, um einfach die Kommunikation zu erleichtern. Und das erste Wertesystem oder Bewusstseinsstufe, die beschrieben wurde, ist beige von der Farbe her und kennzeichnet das Überleben, also das nackte Überleben, Instinkt und es sind die Horden der früheren Steinzeitmenschen. Dann haben wir die purpurne Ebene, Es entspricht das Kerncode oder das Zusammengehörigkeit, Magie. Es ist die Zeit der ethnischen Identität und Zeit der Stammeskulturen. Die benennen wir eben als Farbe mit Purpur. Anschließend kommt Rot, also es emergiert Rot mit dem ersten Emergenz von dem Ich, von der Ich-Identität. Ein sehr impulsives Meme, drückt sich auch in Herrschaftsstrukturen aus, also kollektiv und Zeit der Tyrannien oder Imperien. Dann folgt Blau in der Spirale. Blau steht für Sinnfindung und Ordnung. Es entspricht der Zeit des Absolutismus und Gründung der Weltreligionen. Dann Orange steht für Freiheit und Vernunft. Das ist die Zeit der Renaissance, der Aufklärung und Nationenbildung. Dann Grün, das grüne Meme steht für Gemeinschaft und Gleichheit. Es ist die Zeit der Netzwerke. Diese ersten sechs werden als First Tier gekennzeichnet. Und das, was diese sechs Ebenen gemeinsam ist, dass jeder Ebene denkt, dass natürlich ihre Art, die Welt zu sehen, die richtige ist. Und daraus entstehen meistens die Konflikte, also das sind keine Rassenkonflikte oder Geschlechtskonflikte, sondern die beziehen sich auf diese mimetischen Ebene, auf die Art, wie wir denken. Und das Spannende ist, dass also in Westeuropa, in Deutschland, haben wir das grüne Meme schon, nicht als Mainstream, aber schon gut repräsentiert. Ich entstand in den 50er Jahren, ging es los mit dem grünen Meme. Und wir stehen jetzt in einer sehr spannenden Zeit in Westeuropa und manchen Teilen der USA, weil jetzt der Übergang zum nächsten bevorsteht. Wir sind in der Transition sozusagen zum gelben Meme, steht für systemisch und Integration. Und das nächste, was dann möglicherweise kommen wird, ist das türkische Meme. Und das entspricht das kosmische Bewusstsein und das holistische. Ja, und genau in dieser Transition stehen wir jetzt in diesem Übergang, aber natürlich mit immer einer starken Vertretung der First-Tier-Memes. Ja, so, soweit.
Schön. Und du hast es schon angesprochen, dass in Deutschland das, was in das bei der Dynamik-Sprache das grüne Meme heißt, diese pluralistische, postmoderne Bewusstseinsstruktur zwar nicht mehrheitsfähig ist, aber doch eine starke Verankerung in der Gesellschaft hat. Man sieht das ja auch im Wahlverhalten, man sieht das auch in anderen kulturellen Verhalten, die immer mehr Mainstream werden in Deutschland. Ist das etwas, was Deutschland besonders auszeichnet, oder ist das eine allgemeine Entwicklung, wo Deutschland einfach mit den westlichen Kulturen im Gleichschritt hier sich weiterentwickelt?
Also ich denke, dass Deutschland da eine ganz besondere Rolle hat und dass es für mich nicht zufällig ist, dass Deutschland ein der europäischen Länder, das am meisten von diese Weltperspektive im Moment hat, also wenn wir im europäischen Vergleich sehen. Und meine Analyse ist, dass durch die Geschichte, die zwei Kriege, in welchen Deutschland als Initiator beteiligt war, dass das beschleunigt hat. Also diese Entwicklung in dieses pluralistische Denken, in diese Rechte für alle, für Minderheiten, die Erde steht auch im Vordergrund, Ökologie, das sichert die Historie bei den Deutschen, eine Beschleunigung der Entwicklung gerade dieses pluralistischen Meme verursacht hat. Ich denke auch, dass wenn ich zurückblicke und eine Analyse vornehme von diesen sage ich mal, zwei Weltkriege, die vor der Weiterentwicklung gingen, möchte ich gerne zwei Punkte hervorheben. Und ich denke, mimetisch gesehen hat Deutschland im Purpur und in Rot enorme Verletzungen gehabt. Also sprich das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Identität mit, also die ethnische Identität wurde sehr verletzt, und das rote Meme, das für ein Kollektiv eben Selbstbewusstsein verkörpert, Stolz über seine darüber zu sein, wer man überhaupt ist als Land, als Volk, als Kollektiv. Und diese Kriege haben da enorm viel Wunden und Verletzungen in diesen zwei Basismins verursacht, die extrem wichtig sind. Ja.
Wenn ich dich da in Alltagssprache übersetzen darf, heißt das eben auch, dass hier unsere Verwurzeltheiten uns mit unseren lokalen Traditionen stark verletzt worden ist und auch das Selbstwertgefühl, eben eine bestimmte Identität zu haben, die mit diesem kulturellen Raum zusammenhängt, dass diese zwei eigentlich sehr grundlegenden Memes, Wertevorstellungen in Deutschland durch das, was Deutschland auch verursacht hat an Katastrophen, was im 20. Jahrhundert hier durch Deutschland auch in Europa angerichtet wurde, dass es hier einfach starke Verletzungen gibt, die wir noch immer spüren.
Ja, ich würde sagen, bis vor vielleicht 5-6 Jahren noch sehr spürbar waren.
Okay.
Nicht nur auch durch die Verursachung von Deutschland, aber wenn wir zurückdenken an den Versailler Vertrag, also nach dem Ersten Weltkrieg, hat es natürlich diese Wunde im roten Meme, also diese Scham, diese Demütigung durch diesen Vertrag, der extrem hart war, hat das natürlich die Wunde noch mehr tiefer gemacht. Ja, also das war eine Akt der Demütigung für Deutschland und das hat auch das Terrain sozusagen vorbereitet für das, was dann kam, weil wir sind das aus Demütigung, also wenn das Selbstwertgefühl so dermaßen verletzt wird und Demütigung passieren, dann ist das Risiko später nochmal mit Gewalt zu agieren stärker und größer. Und das ist dann natürlich, es ist ein Aspekt. Natürlich gibt es viele andere politische und wirtschaftliche Aspekte, die mit eine Rolle gespielt haben. Aber mimetisch gesehen war das mit Sicherheit ein Grund, warum im Zweiten Weltkrieg die Menschen in Deutschland so vielleicht in der, nicht alle, aber vielleicht in der Mehrheit, sehr empfänglich wurden für das, was Hitler und seine Helfer, sozusagen Minister und Politiker, inszeniert haben. Weil sie haben Purpur sehr, sehr gut inszenieren zu wissen, ein Missbrauch von Purpur, also wirklich diese riesen Ritualien, dann diese Rassenerhebung über alle andere und darüber hinaus natürlich ein Gefühl von wir sind wer, wir Deutschen, also über die ethnische Identitäten hinaus, wir sind als Volk wirklich eine Größe, wir sind sogar größer als die anderen. Das heißt, das war eine pathologische Ausdrucksform von diesem Meme, das per se ein wunderbarer Meme ist, der sehr kreativ ist und in Selbstausdruck geht, aber in dieser Form natürlich extrem destruktiv war. Und ich denke, dass das war die Faszination auch, ein Stück zu versuchen, diese Verletzungen in Rot und diese ungenügende Purpur aufgrund der Geschichte ein Stück zu heilen, natürlich mit vollkommen Mitteln, die überhaupt nicht geeignet waren.
Ja, und die auch wirklich ins Desaster geführt haben und mit das 20. Jahrhundert im schlechten Sinne mitgeprägt haben und die auch diese weitere Verletzung, die nach 45 und durch 45 hier entstanden ist, mit ausgelöst haben. Jetzt sagst du, dass diese Verletzung bis vor so 5 Jahren spürbar war. Daraus entnehme ich, dass du meinst, dass sich hier in den letzten 5 Jahren etwas verändert hat.
Ja, also das ist wirklich meine Beobachtung, die aber andere Menschen auch geteilt haben, als wir uns darüber ausgetauscht haben. Und das war ziemlich genau spürbar, vielleicht war das davor, aber als Ausdruck nach außen, das war die Fußballmeisterschaft, die Deutschland ausgerichtet hat. Mhm. Ich habe zum ersten Mal, seit ich in Deutschland lebe, deutsche Flaggen überall gesehen, an den Autos. Ja, also es war zum ersten Mal, das hat mich zutiefst berührt, habe ich gesehen, dass die Deutschen jetzt zu sich selbst stehen, als Volk, als diese nationale Identität. Wir haben auch unglaublich tolle Rückmeldungen aus der ganzen Welt bekommen für die wunderbare Arbeit, die sie hier in der Organisation, in der Konzeption geleistet haben, aber auch nicht nur in der Art, wie sie mit Menschen umgegangen sind, und obwohl sie verloren hatten. Also sie haben da, das war so spürbar, so ein Heilungsprozess durch diese Sport, der auch ganz tolle Potenziale hat, in diese Richtung Menschen zu vereinen. Das war richtig spürbar und ich hatte das Gefühl, es ist jetzt was passiert. Also es fängt wirklich jetzt zu heilen und auszuheilen, was ich vorher nicht hatte, jedenfalls nicht bis zu unserer Generation. Die Generation meiner Kinder sieht das wieder anders, aber bis zu unserer Generation hatte ich den Eindruck, dass noch sehr viel an mangelndes Selbstbewusstsein als deutsche Nation und sehr viel Zurückhaltung. Und das war sehr schön zu beobachten. Ich habe mich sehr gefreut.
Jetzt möchte ich gern eine Besonderheit unseres Gesprächs uns zunutze machen. Du bist eben mit deinem Hintergrund von Spiral Dynamics, vom Center for New Emergence, wirklich eine Spezialistin für Werteentwicklung. Du bist aber auch eine Französin, die in Deutschland lebt und hast hier eine interessante Außenperspektive auf dieses Land und wirst wahrscheinlich dir auch einige Gedanken gemacht haben, Europa wieder sehr stark geprägt von diesen zwei starken Ländern im Zentrum Europas, Frankreich und Deutschland. Du als Französin in Deutschland, wie würdest du denn Deutschland im Vergleich zu Frankreich mimetisch darstellen? Wie würdest du sagen, das unterscheidet diese zwei Länder, das verbindet diese zwei Länder? Da hat dieses Land diese Besonderheit und jene diese Stärke oder Schwäche?
Ja, gerne. Ja, also auffällig ist zuerst eben, dass die Beziehung zu dem Purpurmim, also zu dieser ethnischen Identität, Vertrauen, Zusammengehörigkeit, da Blutsbande. In Frankreich ist es so, dass diese Werte werden sehr stark über Familien ausgelebt. Also Großfamilien, wir haben Cousins zweiten Grades, wir kennen sie. Das ist eine Ebene, die ich in Deutschland nicht so gefunden habe, aufgrund der Geschichte, was wir vorhin angesprochen haben. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg ist Purpur unglaublich durch die Trennung von Deutschland in zwei Teilen und Berlin sind Familien auseinandergerissen worden. Außerdem war sehr viel Misstrauen in den Familien. Man wusste nicht, wer war in meiner Familie jetzt Nazi oder so. Das heißt, es war ein Bruch in den Familien mit sehr viel Misstrauen. Und die Deutschen agieren aber oder leben diesen Meme aus, der sehr wichtig ist, zum Beispiel in Form von Vereinen. Also ich glaube, Deutschland ist das Land in Europa, in der Welt, das am meisten Vereinen hat, auf dem Quadratmeter sozusagen. Und das ist eine Möglichkeit, dieses Familiengefühl, dieses Wir-Gefühl der Familie ein Stück zu erleben. Also das ist schon sehr auffällig, dass Purpur sehr unterschiedlich gelebt wird. Und dann ist klar, dass Franzosen haben natürlich ein anderes Selbstwertgefühl, schon immer, auch aufgrund der Geschichte. Und ich glaube, aufgrund der Zentralisierung, die in Frankreich viel früher passiert ist als in Deutschland. Deutschland war sehr fragmentiert in kleinen Fürstentümer. Deutschland war sehr stark zentralisiert. Also da konnte natürlich diese nationale Identität mit dem ganzen Land leichter geschehen. Und entsprechend ist auch ein starkes Selbstwertgefühl der Franzosen für ihr Land, auch wenn sie immer jammern. Aber sie haben ein gewisser Stolz, ja. Und ich glaube, die Deutschen spüren das auch, was eben bei den Deutschen bisher nicht der Fall war, aber wo ich merke, jetzt verändert sich. Was Ordnung und Struktur betrifft, da haben dann natürlich die Deutschen eine unglaubliche Stärke, von diese Beziehung zu Perfektion, zu Liebe zum Detail, zu Qualität, zu Anstand und Ethik, das schätze ich auch sehr. Das haben die Franzosen nicht so in dem Maße. Also die sind eher dazu geneigt, zu gucken, wie kann ich Regeln umgehen in allgemein. Und durch das Rote Meme eben sind sie eher am gucken, wie kann ich kreativ bestimmte Dinge umgehen, die mir nicht so passen. Ich denke, dass Orange nehmen Vernunft und also Zielorientierungsstrategie, da sehe ich sie ähnlich. Und dann beim grünen Meme, also pluralistische Denkweise, ist Deutschland deutlich vorne in der Ausprägung. Es kommt ganz langsam in Frankreich, aber hat Deutschland viel mehr Vorsprung in der Auslebung und Ausformung dieses Semins.
Da würde ich auch gerne nachfragen, und jetzt ohne direkt in die Politik gehen zu wollen, ist es schon auffällig, die Stärke einerseits einer Front National in Frankreich und
Ja.
die Stärke der Grünen andererseits in Deutschland. Und das ist nicht, dass es nicht beide Gegenbeispiele auch gibt, aber die Proportionen sind doch sehr unterschiedlich. Wie kann man sich das erklären?
Ich denke, dass diese Front National in Frankreich, die doch bei der letzten Wahl ziemlich stark war, also, also relativ gesehen, war eher ein Protestwahl zum einen, also zum großen Teil, weil weder Sarkozy noch Hollande eine richtige Alternative waren für viele. Sie wollten Sarkozy nicht mehr, aber Hollande war es auch nicht. Und es drückt auch eine gewisse depressive Stimmung aus in Frankreich. Also in Frankreich geht es überhaupt nicht gut. Die Menschen sind sehr pessimistisch. Sie haben viel existenzielle Ängste. Und wir wissen in so einem Fall, wenn Beige, also unser Existenzmeme, sich bedroht fühlt, ist eine Reaktion auf Rot oder Blau relativ klar vorauszusehen. Das heißt, dass dann einfach die Wut zum Ausdruck kommt und dann wählt man eben eine Partei, die sehr klare Grenzen setzt, eine sehr einfache, klare Sprache spricht und die das den Menschen leichter macht an der Oberfläche. Natürlich sieht es anders aus. Also ich denke, das ist eher so ein eher Verzweiflungsakt, zu sagen, mir geht so schlecht und vielleicht sind die Ausländer deswegen schuld, weil ich keinen Job kriege. Also wähle ich jetzt Front National, also die extrem rechte Partei. Und in Deutschland natürlich, aufgrund der Geschichte genau umgekehrt, ist so viel Aufarbeitungsarbeit passiert, dass das grüne Meme, also dieses pluralistische, dieser Blick für die anderen, auch die Introspektion, weil Grün beinhaltet natürlich auch die Introspektion, die Reflexion, die nach innen gehen und sich Fragen stellen, wurde natürlich durch die Geschichte Deutschlands beschleunigt, so dass eben Deutschland in eine ganz andere Position ist und sogar sehr stark. Also ich denke, dass wenn ich stark sage, Deutschland betreffend, meine ich jetzt nicht stark im wirtschaftlichen oder militärischen oder politischen Sinne, sondern ich spüre bei Deutschland eine Reife. Eine Reife, die wenig andere Länder in Europa haben.
Was siehst du da? Was würdest du hier mit dem Wort Reife beschreiben wollen?
Also ich denke, dass wenn es Deutschland gelingt, als Nation dieses rote Meme wirklich gesund zu halten, sprich ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln als Nation, ohne Schuld, ohne Scham wegen der Vergangenheit. Und wenn es Deutschland gelingt, dass die Ordnung und Ethik wieder einzuführen in die Wirtschaft, wie es auch mal der Versuch war, mit dem Pluralistischen, was schon da ist, hat es unheimlich ein Riesenpotenzial, eine Rolle in Europa zu spielen, gerade jetzt in der Krise. Deutschland könnte eine integrative Rolle übernehmen. Ich meide gerade absichtlich das Wort führende Rolle, weil es so besetzt ist und so viel Konnotation hat. Aber ich würde sagen, vielleicht eine Rolle, die ermöglicht, wirklich zu gucken, wo stehen die einzelnen Länder, was brauchen die? Sie haben einen anderen Rhythmus, ein anderes Tempo. Was sind die Bedürfnisse dieser Länder? Und wie können wir gemeinsam das gestalten? Also nicht mehr als wir wissen besser und wir zeigen euch jetzt, wo es lang geht. Man hört natürlich solche Töne, gerade in Bezug auf Griechenland, sondern eher umsichtig zu sein und wirklich zu schauen, was braucht jedes Land, wo steht jedes Land und wie können wir das gemeinsam gestalten. Das heißt, Deutschland hätte da durch seine Reife dieses Potenzial der Integration und natürlich den Schritt in die nächste Ebene. Für jedes Land mag sich das anders gestalten.
Bevor wir jetzt da noch mehr auf Europa eingehen, was ich sicher tun möchte, möchte ich gerne auf zwei Worte zurückkommen, die du hier in deinen Ausführungen mit eingebracht hast und die bei mir irgendwie, die mich aufhören haben lassen. Du hast davon gesprochen, dass Deutschland hier wieder Ordnung und Ethik in die Wirtschaft bringt, wie es schon einmal getan hat. Das ist eine interessante Äußerung, weil das natürlich, zumindest so wie ich es verstehe, in dem ganzen Kontext der Wirtschaftskrise, der Frage des zu radikalen Marktliberalismus, den wir gerade erleben, aber auch mit den spezifischen ordnungspolitischen Vergangenheiten Deutschlands, etwas ist, das offensichtlich dir aufgefallen ist. Was meinst du hier und wo siehst du hier das Potenzial?
Ja, ich denke, das ist eine sehr ambivalente, ein ambivalentes Thema für Deutschland, weil Deutschland natürlich aufgrund der Geschichte ist sehr vorsichtig geworden mit diesem Thema der Strukturen, Ordnung, Regeln, Regelungen, Vorschriften, weil das natürlich in seine pathologische Form schnell in diktatorische Form sich manifestieren kann. Nichtsdestotrotz, dass eine der größten Verursacher für die Krise liegt bei Orange. Wir haben noch gar nicht viel darüber gesprochen. Also das MIM, das an sich sehr, also freie Wirtschaft, erfolgsorientiert, innovativ, was auch sehr viel Gutes gebracht hat, was aber in seine ungesunde Ausdrucksform sagt, mir sind die Regelungen egal, ich beute einfach alles aus. Ich denke kurzfristig, ich hole mir das Maximum rein, also Gier, Wachstum ohne Ende. Und wenn wir keine Gesetze haben, also wenn die Justiz, in dem Fall die Gesetzgebung, nicht einschreitet, um Orange einzudämmen in seine ungesunden Ausprägungen, dann passiert genau das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das heißt, da ist einfach die Gesetzgebung gefordert, und die Politik weniger den Lobbyisten Gehör zu schaffen, sondern wirklich da Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das erwarte ich auch von Politikern, das ist der Hauptjob, ist Verantwortung zu übernehmen. Und das tun sie im Moment in meinen Augen nicht genug. Und das führt eben zu den Ausuferungen, die wir erleben. Und ich denke, dass das allen gut tun würde, mehr diese Ordnung situativ einzusetzen, wo es Sinn macht natürlich, ohne zu zögern. Weil von Orange aus wird es nicht kommen.
Okay. Wenn ich jetzt dann hier diesen Schritt weitermachen darf zu Europa, und du hast gesagt, dass hier die Chance besteht, dass Deutschland hier eine integrative Rolle spielt. Und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Deutschland, wenn ich es mal so ein bisschen ironisch sagen darf, hat schon ein paar Mal eine integrative Rolle in Europa gespielt. Die hat zwar eine andere Bedeutung des Wortes integrativ.
Ja.
Viele der Vorteile gegenüber Deutschland und gegenüber auch der jetzigen deutschen wirtschaftlichen Stärke und auch in dem Sinne politischen Stärke werden aus dieser Vergangenheit gespeist. Gleichzeitig ist Deutschland hier, ich habe das auch in meiner Kolumne in der Zeitschrift Impulse von uns versucht kurz darzulegen, in der Situation, wo eigentlich das, was wir hier an wirklich Katastrophen produziert haben, wir auch ein historisches Fenster haben, durch die Situation, in der wir gerade sind, in der Deutschland eigentlich einen großen Handlungsspielraum hat, hier etwas anderes für Europa machen zu können. Frage an dich. Erstens, stimmst du dem zu? Und zweitens, wenn du dem zustimmst, wie würde denn das aussehen?
Ja, also ich stimme zu, dass Deutschland da eine besondere Rolle spielen könnte. Und ich denke sogar im spirituellen Sinne hat Deutschland natürlich sehr viel auf sich geladen, um uns zu zeigen, was auch Schatten bedeutet und extreme Destruktivität auf der einen Seite. Und es könnte hier im Spirituellen die Möglichkeit geben, so Deutschland, ja, ich könnte mal das so sagen, so Karma abzutragen, sozusagen, also eine besondere tiefe spirituelle Heilung auch zu erfahren dadurch. Aber gut, das ist jetzt die eine Ebene. Wie könnte es geschehen? Also ich denke, das wird extrem eine sehr, sehr diffizile Aufgabe, wenn Deutschland das übernimmt, weil natürlich Deutschland hat ein gewisses Image nach außen. Und aufgrund der Geschichte, die noch nicht so alt ist, ist es noch sehr präsent bei vielen Ländern. Das heißt, Deutschland, wenn Deutschland Verantwortung übernimmt in diese Rolle, wird das immer wieder eine Gratwanderung sein, selbst nicht in die Zurückhaltung zu gehen, weil man Angst hat, wieder als Diktatur erlebt zu werden. Das könnte natürlich passieren, dass man sich extrem zurücknimmt und nicht zu sehr agiert aus dieser Angst heraus. Wir sehen auch in Griechenland, was passiert, dass eben im Moment die Bevölkerung sehr aufgebracht ist gegen Deutschland und dann kommen die Nazi-Wörter wieder hoch und das könnte natürlich ein Zurückgehen. Das, denke ich, wäre schade. Das heißt, es wird eine Gratwanderung stattfinden müssen zwischen wie viel Verantwortung soll und will und kann auch Deutschland übernehmen. Und wie viel Gestaltungsräume kann sie, soll sie den anderen Ländern auch lassen? Und da wäre natürlich eine integrale Perspektive absolut notwendig. Ich glaube nicht, dass Orange oder Grün das gestalten kann. Wir brauchen an der Stelle Menschen, die eben in integrale Perspektive arbeiten können, um von dieser Perspektive aus, weil es sehr komplex ist, wirklich zu schauen in der Gesamtheit, wo steht jedes EU-Land, wo sind die Bedürfnisse der Einzelnen, auf welche Wertesysteme schwerpunktmäßig stehen sie, was natürlich bedeutet es in deren Lieblingsformen von Regierung, Kommunikation, politische Systeme und so weiter. Und was wäre dann für die der nächste Schritt in deren Entwicklung und zwar nicht in unserer? Und das bedeutet eine sehr differenzierte Betrachtung der einzelnen Länder, die sehr unterschiedlich sind in ihrer mimetischen Entwicklung. Und das möchte ich betonen, heißt nicht besser, schlechter, intelligenter oder weit entwickelt, sondern es sind einfach andere Wertesysteme vordergründig aufgrund deren Lebensbedingungen und die sind auch perfekt angepasst daran. Aber es wäre wichtig, diese differenzierte Betrachtung zu haben, um wirklich in die Gestaltungsform zu kommen, eine EU, die diese Unterschiedlichkeit wertschätzt, und dennoch Möglichkeit findet, diese Unterschiedlichkeit in Synergie zu bringen. Und das ist eigentlich genau die Aufgabe eines Sozialarchitekts.
Dieser Sozialarchitekt, den du ansprichst, so wird ja auch ein Ausbildungsprogramm heißen, das ihr vom Center for New Emergence anbietet. Das braucht oder geht eigentlich von dieser integralen Perspektive aus. Der hat als Grundlage diese integrale Perspektive. Lass mich das als Stichwort verwenden. Du hast ja angesprochen, dass du wirklich siehst, dass das pluralistische, postmoderne Meme in Deutschland eine außergewöhnliche Stärke hat, auch im Vergleich zu Ländern wie Frankreich. Gibt es denn hier schon eine nennenswerte, sichtbare Schicht oder auch nur Einzelpersonen, die herausstechen, wo man sagen kann, hier entsteht so etwas wie eine integrale Leadership-Qualität, die von diesem Land ausgehen könnte. Kann man das so sagen oder ist das eigentlich nicht wirklich sichtbar?
Also ich finde es eine sehr gute Frage, sehr interessante Frage, weil das bringt eben eine Charakteristik von dem gelben Meme, also von dieser integralen Perspektive. Die Schwierigkeit bei dieser integrale Denk- und Handlungsweise ist, dass jemand, der auf diese mimetische Stufe schwingt, hat natürlich Chamäleonfähigkeiten. Das heißt, er ist in der Lage, jeden Moment sich an dem Wertesystem, an der Weltperspektive anzupassen, der Leuten, mit dem er gerade agiert. Das heißt, von außen betrachtet, ja, würdest du nicht unbedingt diese Person erkennen, weil in einem blauen System, weil der Integraldenker und Handler weiß, um mit diesen Menschen zu kommunizieren, zu agieren, ist es erleichternd, wenn ich mit denen natürlich deren Sprache sprich, das ist ja ein Dolmetscher, dann würdest du sagen, gut, der schwingt genau auf dieser Ebene. Und das passiert natürlich auf allen Ebenen. Er kann von einer in die nächste wechseln, je nachdem, was der Kontext und die Situation erfordert. Natürlich gibt es auch bestimmte Qualitäten, die dem gelben Meme wirklich kennzeichnen. Die wirst du aber nicht unbedingt sofort erkennen. Also natürlich haben wir in Deutschland eine integrale Landschaft, die sich formiert. Also eure Arbeit zum Beispiel oder natürlich in Berlin die ganze integrale Szene nach Ken Wilber, das, was wir tun. Ich möchte aber unterscheiden, also das ist schon toll. Wir sehen, etwas emergiert, etwas, was über die Postmoderne hinausgeht, beziehungsweise der Wille dazu, dass die Postmoderne nicht mehr ausreicht, um unsere Probleme zu lösen, weil die Komplexität einfach zu groß geworden ist. Das heißt, wir brauchen die Ebene drüber, wie Einstein immer sagte. Man kann nicht Probleme auf derselben Ebene lösen, aus welcher sie entstanden sind. Das heißt, es emergiert jetzt eine integrale Kulturlandschaft, die noch sehr klein ist. Und da sollten wir auch vorsichtig sein und unterscheiden zwischen dem Denken und dem Tun. Also die erste Ebene, wenn sie sich manifestiert, oft haben wir einen Bezug dazu, erstmal im Kognitiven. Das heißt, wir können spüren, was oder verstehen kognitiv, was das bedeutet, integral zu sein, ja, oder zu handeln oder auf integral zu schwingen. Es ist aber was anderes, diese Wertesystem, diese Bewusstseinsebene vollkommen zu integrieren als Seinsform und nicht mehr nur als Denke. Und diese zweite Ebene, wo wirklich das Integrale als Seinsform schon verinnerlicht ist komplett, ist natürlich noch geringer im Moment, also von der Anzahl her. Und ich weiß nicht, sehr viele Menschen, die tatsächlich haben. Also zudem es extrem schwierig ist natürlich, wenn wir neue Bewusstseinsebene entwickeln, aufgrund unserer Lebensbedingungen, weil es notwendig ist im Sinne des Überlebens, dann brauchen wir natürlich eine gewisse Zeit, um diese Ebenen wirklich als Seinsform zu verinnerlichen, zu integrieren. Das ist am Anfang eher so ein Antasten und Ausprobieren, dann fallen wir natürlich auch in anderen Ebenen zurück. Also das dauert natürlich seine Zeit, aber ich denke, aufgrund unserer Lebensbedingungen der Zeit und der Krise wird es beschleunigt werden. Wir haben auch gesehen, dass diese Bewusstseinsebenen sich immer schneller hintereinander entwickeln und emergieren. Also das ist bei Orange hat es 300 Jahre haben wir diese Ebene und Grün 50 Jahre circa. Das heißt, es wird immer schneller und beschleunigt sich. Also ich denke, es wird meiner Meinung nach in eine Art von Quantensprung passieren. Wie Erwin Lasso spricht immer von diesem Chaosfenster, dass wenn ein System sehr unstabil ist, plötzlich entwickeln sich die Dinge nicht mehr linear, sondern es macht einen Riesensprung. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Richtung dann plötzlich genügend Menschen haben werden, die tatsächlich diese Seinsebene auch integriert haben, damit wir weiterkommen, also die nächste Stufe der sozialen Evolution gemeinsam gehen können.
Lass mich vielleicht noch einen Schritt weiter aufmachen, die Frage nach dieser integralen Perspektive. Ich stimme dir natürlich sehr zu, dass es diese integralen evolutionären Initiativen gibt, wie eben das Center for Human Emergence, Enlightened Next, das Integrale Forum und andere Einrichtungen. Nur sind wir natürlich keine politischen Entscheidungsträger, die hier wirklich in der Antwort auf die europäische Integration ein Sagen haben. Es gibt aber, und da interessiert mich deine Meinung zu, auch ich hoffe, das ist jetzt nicht so direkt gefragt, jemand wie zum Beispiel den Kretschmer als Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, der, ich verfolge das jetzt nicht so nah, aber ich finde, so diese Breitaufgestelltheit und Integrität dieses Mannes schon ein interessantes politisches Phänomen. Ich habe keine Ahnung, ob der je eine Zeile Wilber oder Ähnliches gelesen hat oder es von Spaldynamics schon was gehört hat, aber ich habe das Gefühl, dass der hier Qualitäten entwickelt, die mit dem zu tun haben, wovon wir sprechen. Wie siehst du das?
Also genau, also du hast in meinem Empfinden das passende Wort gewählt. Du hast gesagt Qualitäten. Und das ist der Punkt. Also ja, ich denke, dass einige Politiker, auch sogar Angela Merkel vor allem im Beginn ihres Mandats, in den ersten 2 Jahren, konnten wir wirklich integrale Qualitäten sehen in ihrem Handeln. Also die sind durchaus da. Die Frage ist, inwieweit in unserem Kontext derzeit, der sehr von Orange dominiert ist, also dieses kurzfristige und wachstumorientiert und erfolgsorientiert. Inwieweit kann ein Politiker, der integrale Qualitäten hat und auch zeigt, inwieweit kann er das wirklich tatsächlich nach außen leben oder auch nach innen? Wird er dann verstanden, was bedeutet es für seine Stimmenwahl und so weiter? Also da sind sie natürlich wieder in einem Kontext, wo es sehr schwierig ist für sie, wie für uns, wenn wir von einer Ebene in die nächste gehen. Da sind wir natürlich mit einem System, das alte System, die alten Strukturen, die davor waren, versuchen natürlich das Status quo aufrechtzuerhalten und jeder, der versucht, anders zu sein, wird erstmal auf massive Widerstände kommen. Also die Grünen sind jetzt als Partei eine Selbstverständlichkeit, aber als sie angefangen haben, wurden sie belächelt und nicht ernst genommen. Also das heißt, es gibt immer diese Übergangsphase, die sehr schwierig ist und da wird es drauf ankommen, inwieweit die Politiker tatsächlich, und da braucht es auch ein gesundes Blau, also diesen Anstand, diese Verantwortung haben und sagen, ich gehe diesen Weg, egal ob ich meine Wähler verliere oder nicht, ja, sondern es ist für mich der Weg, der uns aus der Krise rausbringt und da stehe ich dazu. Mhm. Und ich glaube, das wird genau auf diesen Punkt ankommen. Inwieweit werden Sie in diesem System tatsächlich Ihren Weg gehen? Und ich teile schon die Meinung von Barbara Max-Harbert, die sagt, es ist extrem schwierig, dass Veränderungen von den alten Systemstrukturen hervorgehen. Meistens werden neue Systeme emergieren, parallele Systeme, die dann irgendwann die nicht funktionierenden ersetzen werden. Also das heißt, ich setze ehrlich gesagt eher für Veränderungen und für unsere nächste Entwicklung in unserem Bewusstsein eher auf die Zivilbevölkerung.
Okay, lass mich dich auf den Hotspot setzen. Deine konkrete Vision, wie diese Veränderung in Second Tier sich beispielhaft entwickeln könnte, nicht wie sie sich entwickeln wird. Aber wie sollen wir uns das vorstellen? Was wäre ein möglicher Weg, ein mögliches Szenario, wie diese Dynamik des Systemsprungs von First Year zu Second Year in der Sprache von Spiral Dynamics, von postmodern zu evolutionär integral, vonstatten gehen könnte? Was wäre eine mögliche Abfolge von Ereignissen, von Geschehnissen, die wirklich diesen Prozess einleiten können? Wenn ich dich einfach so direkt frage, was ist da deine Vision?
Also zum einen ist es vielleicht wichtig, in Bezug gerade auf das Modell nochmal zu präzisieren, dass im Laufe der Evolution diese Weiterentwicklungen in den Bewusstseinsstufen so oder so passiert sind. Also auch ohne unser bewusstes Tun. Das heißt, dass wenn die Lebensbedingungen das erfordern, dann emergieren neue Systeme im Sinne des Überlebens. Das heißt, neue Systeme emergieren, neue Bewusstseinsstufen emergieren, weil sie dann die Probleme, die von der anderen Stufe produziert wurden, dann auflösen oder lösen können. Und das ist so ein Kreis, eine Spirale. Das heißt, wenn unsere Lebensbedingungen, und wir sehen im Moment, dass das wirklich vom Chaos bedroht ist alles, dann wird eine Öffnung gehen im Sinne der Evolution, weil das evolutionäre Design ist kreativ, geht immer nach mehr Komplexität, mehr Freiheit und mehr Bewusstsein seit 14 Milliarden Jahren. Also können wir davon ausgehen, dass das auch weitergehen wird. Also das, was funktioniert, wird, sage ich mal, siegen, ja, weil das einfach das evolutionäre Design ist, diese unglaublich schöpferische Kraft und diese Kreativität. Also das ist etwas, worauf wir vielleicht ein Urvertrauen entwickeln können, uns diesem Prozess auch hinzugeben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, was können wir dennoch tun? Weil im Second Tier, also dieser neue Sprung in unserer Evolution, bedeutet, dass zum ersten Mal in unserer menschlichen Geschichte nimmt sich der Mensch als Mitgestalter, als Mitschöpfer wahr, also in der integralen Stufe schon, fängt es da an. Das heißt, es wird uns bewusst, dass wir die Ermächtigung haben, auch im spirituellen Sinn, unser essentieller Impuls, unser kreativer Impuls in dem auszurichten am evolutionären Design. Das heißt, zu gestalten, Form zu geben, und zwar ganz bewusst, was wir bisher nicht bewusst gemacht haben. Das ist einfach passiert. Das heißt, das Bewusstsein ist natürlich ein Schlüssel in der Arbeit, die ihr macht zum Beispiel. Und dann das andere ist, das Bewusstsein ist natürlich grundlegend, das Wissen. Das andere, was im Moment noch zu wenig ist in meinen Augen, ist, wenn ich weiß, ich bin Mitschöpfer, ich kann mitgestalten und ich will das, also ich fühle mich richtig berufen dazu. Ich spüre, dass ich eine Rolle hier zu spielen habe. Und da sind wir sehr schon in eine evolutionäre Spiritualität drin, weil es meine Essenz ist, ja, und ich will mich einbringen. Also das heißt, wir haben das Bewusstsein, wir haben der Wille und wir haben das Wissen. Aber dann kommt die nächste Frage, und wie mache ich das? Und da brauchen wir Methoden, wir brauchen Handlungsmodelle, weil das gab es noch nie vorher. Wir haben keine Vorbilder. Wir wissen nicht, wie man das wirklich machen kann. Das heißt, wir werden das kreieren, indem wir den Weg gehen. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Menschen, Gott sei Dank, die schon Handlungsmodelle und Methoden entwickelt haben, die sich für diese Ära der integrativen Gestaltung eignen. Und das ist ein Punkt, was wir brauchen und was wir entwickeln sollten gemeinsam. Und ein anderer wichtiger Aspekt, um diese Gestaltung formen zu können, ist, dass wir auch das nicht alleine können. Wir können nicht mehr das alleine tun. Das heißt, wir werden auch Gemeinschaften brauchen, die mit diesem Denken, mit diesem Handeln, mit diesen Methoden anfängt zu kreieren. Und das im Grunde genommen zum Beispiel das Modell von Barbara Harbert, das Rad des Co-Kreieren, das sind 12 Lebensbereiche. Und da fangen wir an in einem Lebensbereich, also wo wir uns hingezogen fühlen, ob das die Kunst ist, die Politik oder die Wirtschaft, fangen wir an zu schauen, was funktioniert hier? Was sind die Innovationen, die Win-Win-Win-Elemente haben? Das heißt, die nicht nur für mich gut sind und für mein Land, sondern auch für das Leben, also lebensbejahend. Und dann fangen wir an, die miteinander zu verbinden. Und es gibt die. Und das ist das, was ich sehr bedauere, durch unsere Massenmedien natürlich vor allem, dass wir immer nur auf die Krise schauen, immer auf das, was nicht funktioniert. Und in der Welt passieren fantastische Dinge überall, in allen Bereichen. Junge Menschen zeigen uns den Weg mit dem zum Beispiel Konzept der Open Source, wo alles miteinander geteilt wird, aber nicht nur, sondern es wird was Neues daraus kreiert. Also wir haben schon Systeme, Strukturen, neue Modelle, die emergieren. Und es gilt, eine Art Charta von dem, was funktioniert, zu haben und selbst zu gucken, okay, was will ich tun, wofür ich mich berufen zu tun mit anderen, in welchen Bereichen starte ich damit, um dann den Weg zu gehen. Und das wäre so meine Vision, und deswegen Zivilgesellschaft, weil ich denke, wenn die Zivilgesellschaft anfängt, sich zu formieren und in die Aktion konkret zu gehen, alternative, funktionierende Modelle zu kreieren, dann werden die nicht funktionierenden Modelle irgendwann in sich zusammenfallen. Also das heißt nicht, dass das nicht funktionierende Alte bekämpfen, weil das kostet enorm viel Energie, obwohl ich das auch verstehen kann und nachvollziehen kann, sondern eher zu gucken, dass wir anfangen mit unserem Denken, unserem Bewusstsein, unserer Lust, unserer Freude und Methoden miteinander wirklich eine Zukunft zu erschaffen. Und das ist für mich keine Utopia, sondern das ist eine Utopia. Es hat einen Ort, weil Utopia heißt kein Ort. Also es hat einen Ort. Wir können das tun.
Wunderschön. Jetzt habe ich natürlich noch eine Vielzahl an Fragen, aber uns geht die Zeit davon. Und ich möchte gerne das Mikrofon auch noch aufmachen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, damit sie sich mit einigen Fragen hier mit einschalten können. Dazu ganz kurz die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns hier erreichen, wenn Sie uns ein E-Mail schicken wollen. Das ist radio@enlightennext.de oder per Telefon die Einwahlnummer in Deutschland 0892-206-1640, der Schweiz 043-508-0389, in Österreich 072-088-0877, der Einwahlcode 22-45-56-5, gefolgt von der Raute-Taste, nochmal der Einwahlcode 22-45-56-5. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mit der Tastenkombination Stern 2 sich sichtbar machen. Wir sehen Sie dann hier bei uns im Studio am Bildschirm, dass sich die Telefonnummer zu Wort melden möchte. Wir haben auch schon einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus Frankfurt mit einer Frankfurter Telefonnummer, die ich hier gerne freischalten würde. Und die auch freigeschaltet ist. Schönen guten Abend. Jetzt ist, glaube ich, der oder diejenige vielleicht auch noch selbst stumm geschaltet vom eigenen Telefon. Oder wenn das gerade nicht funktioniert, nehme ich eine der E-Mail-Fragen, die uns hier erreicht. Und wir haben hier eine ganze Vielzahl an E-Mail-Fragen. Ich würde gerne mal eine direkt aufgreifen. Da schreibt eine Hörerin: Liebe Claudine, ich habe dich sagen gehört, dass Orange den Wandel nicht treiben wird. Trotzdem wird es ja wichtig, dass die Wirtschaft hier mitzieht oder sogar verzeichnet, wie Wandel aussehen könnte. Denkst du, dass das erst passiert, wenn das gelbe Min in die Chefetagen einzieht? Oder wie können wir das deiner Meinung nach, wie wird das deiner Meinung nach funktionieren? Herzliche Grüße.
Ja, super. Vielen Dank für die Frage. Finde ich ganz toll, dass die gestellt wurde. Orange ist extrem wichtig. Und es geht natürlich nicht darum, Orange auf die Strecke zu lassen, nur weil bestimmte ungesunde Aspekte jetzt die Krise hervorgerufen haben. Ich bin der Meinung, dass es sogar nicht mal notwendig ist, ein Gelb oder integrale Emergenz schon zu haben, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sondern oft reicht es vollkommen, wenn die Memes gesund gemacht werden oder ins Gleichgewicht gebracht werden. Und da Orange in seine wunderbare Gestaltungskraft und Erfolgsorientierung, also es ist absolut wunderbar und das sollten wir haben, weil kein Projekt kann erfolgreich werden, wenn Orange nicht beteiligt ist, ja. Sondern es geht mehr um die negative Ausprägung von Orange wie bedingungsloses Wachstum und Gier. Die könnten sogar nur durch ein Ausbalancieren durch blaue Intervention. Also wie ich sagte, wenn die Gesetzgebung, wenn die Politiker ihre mehr Verantwortung übernehmen würden, dann hätten sie natürlich die Macht und die Möglichkeit, diese ungesunden Ausprägungen von Orange zu stoppen. Und das würde sogar im First Tier vollkommen möglich sein und ausreichen. Es braucht einfach Blau, gesundes Blau.
Sehr schön.
Ich hoffe, ich habe die Frage soweit beantwortet.
Ich denke ja, und ich würde gern jetzt noch einmal zum Telefon gehen. Hier haben wir wieder eine Hörerin, die sich hier zu Wort meldet, und ich werde schauen, ob das jetzt funktioniert.
Ja, bin ich hörbar?
Ja, hallo.
Ja, schön. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend. Ganz vielen Dank für das anregende Gespräch. Und ich hätte eine Frage. Also ich kann mir, es klingt so wunderbar, auch allein diese Betrachtungen über die Länder, über die Möglichkeiten, Europa in so viel Gestalt, in die Politik so viel gestalterisch das angehen könnte, das klingt einfach so sinnvoll. Und meine Frage geht in die Richtung der Praktizität. Also wie kann man sich so ein Institut vorstellen? Sind Sie in der Lage, jemandem zu beraten, der handeln kann? Oder ist es mehr, dass man einfach nur, was heißt einfach nur, aber bewusstseinsbildend arbeitet mit interessierten Teilnehmern und eigentlich hofft, durch solche Bewusstseinsfelder Akteure zu beeinflussen? Oder schreiben Sie Sachen? Also wie geht dieser Übergang zwischen den schönen Ideen und dem Handelnden?
Ja. Also es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Technologie von Meshworking, die große Kollektiven und komplexe Problemstellungen hilft zu bewältigen. Das heißt, man versammelt, der Dr. Don Beck hat es in Island initiiert, als Island zusammengebrochen ist und die Banken und das Land sozusagen pleite war, hat Dr. Don Beck im Hintergrund sehr viel beraten und Dinge initiiert. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber im Fernsehen hatte ich es damals gesehen. Sie haben Vertreter vom Volk gewählt. Das waren über tausende Menschen, die sie eben zusammengebracht haben, um ihr Land neu zu designen, sozusagen. Mhm. Also das heißt, da brauchen wir natürlich Menschen, die in der Lage sind, diese Prozesse zu begleiten, von einer integralen Perspektiven her, und auszuwählen, wer sind die Akteure, wer sind die Betroffenen, und aus jeder Schicht der Stakeholders, der Betroffenen, Vertreter zu wählen, die natürlich unterschiedliche Bedürfnisse haben werden, unterschiedliche Wertesysteme, und dann zu gucken, wo sind die Bedürfnisse, wo sind die Ressourcen, und dann fängt man an, und das ist natürlich eine kreative Arbeit und auch komplex natürlich, fängt man an, die Ressourcen mit den Bedürfnissen miteinander zu verbinden, und es entsteht eine organische Struktur sozusagen. Und da kann man wirklich von der Basis auf wieder etwas aufbauen. Also Island hat es so gemacht und in Palästina arbeitet Dr. Don Beck auch genauso in diese Richtung. Der hat 700 Vaterleuten ausgebildet sozusagen und hat gesagt, hey, 3 Tage lang, ihr gestaltet jetzt euer Land, jedenfalls auf dem Papier erstmal, ja. Welche Vision habt ihr und wie könnte das funktionieren? Also wenn der Wille da ist, gibt es absolut die Möglichkeit, das zu strukturieren, zu organisieren und Menschen zu haben, die diese ganzen Prozesse begleiten. Sicher wird es nicht von einem Tag auf den nächsten zu gehen. Das ist eine konkrete Umsetzung in der Praxis. Das setzt aber voraus, dass natürlich Menschen bereit dazu sind, das zu tun. Und Bewusstseinsschulung ist natürlich auch grundlegend. Aber muss nicht mal unbedingt sein, also bei so einem Prozess.
Ja, vielen Dank. Das bedeutet sozusagen, wenn die Politiker diese Notwendigkeit sehen, dann sind sie sozusagen diese Handlungsmöglichkeit versetzt. Wir haben aber, so wie ich das in Deutschland sehe, eigentlich sind das die Parteipolitik, die handelt doch auf dieser Ebene. Gibt es da eine Möglichkeit, handelnd einzugreifen oder eher inspirierend? Wie funktioniert das dann?
Das Hindernis, was ich im Moment sehe, wir leben immer noch in eine Oppositionsdemokratie. Das heißt, es geht immer nur in den Parteien um Opposition in Bezug auf den anderen. Also jede Schwäche wird ausgenutzt für seine Partei. Wenn eine Partei einen Fehler macht, dann wird sofort natürlich das ausgeschlachtet. Das heißt, wir haben zwar eine Demokratie durch diese verschiedenen Parteien, aber es ist noch eine Oppositionsdemokratie. Wo der nächste Schritt in der politischen Landschaft gehen könnte, einher mit einem neuen Bewusstsein, wäre eine synergetische Demokratie. Das heißt, die Vielfalt der Parteien darf natürlich bestehen, weil die haben unterschiedliche Stärken und Potenziale. Aber anstatt sich zu bekämpfen und immer in Opposition zu gehen, schauen wir eher, was für Synergien könnten entstehen. Aber das setzt natürlich ein komplettes anderes Bewusstsein voraus. Mit dem jetzigen Bewusstsein der Konkurrenz, Opposition ist es undenkbar. Mhm. Aber wir könnten vielleicht die Vision schon mal entwickeln, dass diese Parteien ihre Stärke haben, jeder, dass die Ressourcen haben, Potenziale und dass wir eher schauen, wie können wir die verbinden miteinander im Dienste des Volkes und des Lebens. Das wäre so ein Ansatz.
Sehr schön.
Schön, vielen Dank.
Gerne. Ich habe noch eine letzte Frage, die sich auf deinen Begriff des Chamäleons bezieht. Und da fragt ein Hörer, sollte und muss man als integraler Geist Qualitäten eines Chamäleons entwickeln? Ist es ratsam, sich ab und zu geschickt zu verstecken? Lass mich die Frage ergänzen, sollen wir unsere integrale Fahne raushängen? Sollen wir ein Chamäleon sein oder sollen wir beides sein?
Ja, also ich habe damit auch nicht gemeint, dass wir uns verstellen oder verstecken, sondern die Spirale, also die mimetische Spirale, alle diese Memes sind in uns lebendig. Das heißt, wir haben sie entwickelt, wir haben einen Bezug dazu, manchmal sind sie etwas verletzt, manchmal sind sie aus der Balance geraten, aber wir haben sie in uns und das sind wunderbare Potenziale. Das heißt, wenn meine Spirale gesund ist, wenn ich jedes Meme in mir willkommen heiße, begrüße und auch genieße die Kraft und das Potenzial, was jedes in sich hat, dann ist es auch kein Problem oder es ist kein Verstecken, sich auf die eine oder andere Ebene schwerpunktmäßig zu begeben, weil natürlich die anderen verschwinden nicht da. Das ist wie eine Symphonie, das ist wie ein Bild mit vielen Farben. Nur das eine ist vielleicht eher im Vordergrund, weil die Situation das erfordert. Aber die anderen verschwinden nicht, sie sind noch da. Das heißt, wir lernen eher mit mehreren Noten zu spielen, einfach immer nur Akkorde und zu differenzieren. Also es ist eher ein sich einstellen auf natürliche Art und Weise, weil ich die in mir habe, sich einstellen auf einen Mensch, auf eine Situation, auf bestimmte Bedingungen, weil es leichter macht für alle. Also es ist nicht, ich gebe mich auf oder ich bin mir nicht untreu, weil es ist einfach nur, weil ich ein Meme aktiviere, was ich eh sowieso habe. Und letztendlich, wenn wir auf eine integrale Bewusstseinsstufe gekommen sind, dann ist die Definition per se dessen, dass wir genau das tun können. Dass wir uns einstimmen können auf dem, was um uns herum ist. Das ist nicht mal mehr bewusst, sondern es geschieht. Ich denke, das ist eine Qualität von Gelb, dass Gelb sich da eben in diesen Vielfältigkeit bewegen kann, ohne das Gefühl zu haben, er muss jetzt irgendwas tun oder sich verstecken oder verstellen.
Sehr schön, vielen Dank. Wir sind schon ein wenig über der Zeit. Wir hatten heute zu Gast Claudine Villemont-Kinsley vom Center for Human Emergence. Wer mehr Informationen über eure Arbeit haben will, es gibt auch eine Website, humanemergence.de, also www.humanemergence.de, auch über euer Ausbildungsprogramm zum Social Architect. Claudine, herzlichen Dank für dieses Gespräch, das, glaube ich, sehr informierend war, auch einfach in dieser breiten Sicht einmal zu sehen, wie sich wirklich evolutionäres Denken gesellschaftlich darstellen kann. Ich glaube, es hat uns allen wirklich das Bild aufgemacht und danke für eure Arbeit. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Danke für die Einladung und viele Grüße an alle Zuhörer.
Danke.
Danke, tschüss.